Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Ab jetzt ist alles anders, Leben nach und mit einer schwerwiegenden Diagnose. Wir sind hier, um uns vor allem den mentalen Herausforderungen zu widmen, die die allermeisten Menschen verspüren oder durchwandern müssen, nachdem sie eine schwerwiegende Diagnose erhalten haben. In diesem Podcast sprechen wir nicht von einer spezifischen Erkrankung, sondern es geht uns wirklich darum, all den Fragen Raum zu geben, die nach so einer lebensverändernden Diagnose aufkommen. In den letzten Episoden hatten wir dabei einen kleinen Schwerpunkt, nämlich die Frage, wie treffe ich eine richtige, eine gute Entscheidung? Sie haben, wenn Sie diese Episoden schon gehört haben, dabei Erfahrungen von Patientinnen und Patienten mit chronischen und seltenen Erkrankungen gehört, von Eltern, deren Kinder mit einer schweren Krankheit diagnostiziert wurden, von TherapeutInnen und von Menschen, die in der psychosozialen Praxis tätig sind. Und auch heute werden Sie von den unterschiedlichsten Menschen hören. Denn heute geht es um die Frage, wie und warum sich Menschen dafür entscheiden, an einer klinischen Studie teilzunehmen. Dabei geht es einerseits um Erfahrungen und persönliche Motivationen und andererseits werden Sie hier auch von Professor Dr. Katrin Haifa Al-Ali hören. Sie ist Oberärztin an der Universitätsklinik für Innere Medizin in Halle und wird uns alle Fragen rund um klinische Studien beantworten. Was ist eine klinische Studie überhaupt? Wie risikoreich ist es, an einer teilzunehmen? Wo und wie informiert man sich am besten? Und was genau ist der Unterschied zwischen den Phasen einer Studie? Kurz noch zu mir und zu diesem Podcast. Mein Name ist Iris Borotschnik und ich bin Journalistin. Für diese Episode wurde ich unterstützt von meiner Kollegin Sandra Herbsthofer, die Interviews führte. Und finanziert wird dieser Podcast dankenswerterweise durch die AOP Health. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir mitten rein ins Thema. Eine klinische Studie, was ist das überhaupt?
Ja, klinische Studien grundsätzlich sind ja eine patientenorientierte Forschung, eine universitäre Aufgabe und die dient hauptsächlich dazu, neue Medikamente zu entwickeln, neu, aber auch bessere und beziehungsweise auch sichere Medikamente, insbesondere für schwer erkrankte Patienten und Patientinnen. Allerdings kann man klinische Studien in allen Bereichen der Medizin durchführen.
Das sagt Professor Dr. Al-Ali, Oberärztin in Halle, die in ihrer Tätigkeit immer wieder klinische Studien durchführt. Und das klingt ja erstmal gut, eine patientenorientierte Forschung, die dazu dient, bessere bzw. sicherere Medikamente zu entwickeln. Gut im Sinne von, ich möchte, dass die Medikamente, die ich einnehme, die Therapien, die ich durchlaufe, dass die diese Tests durchlaufen mussten. Ich möchte sichere und sicher getestete Medikamente einnehmen. Aber selbst an so einer Studie teilnehmen?
Studie klingt ja mal so nach Versuchskaninchen, man ist es ja auch irgendwo und man hat natürlich Bammel davor.
Das ist Armin. Er ist selbst von einer seltenen chronischen Krankheit betroffen und Teilnehmer einer klinischen Studie. Wie kam es dazu?
Also ich habe mir sehr viel angeguckt, was gibt es da für Ergebnisse und habe dann letztendlich, als ich dann sagte zu dem Arzt, da läuft doch die Studie bei euch, kann ich die machen, dann nochmal mit ihm drüber geredet. Aber habe mir vorher wirklich sehr viel angeschaut, weil ich auch verstehen wollte, was mit meinem Körper dann passiert. Und ich nicht einfach irgendwie ein Medikament nehmen wollte, wo ich nicht weiß, was es überhaupt mit mir macht. Also es war mir schon so ein bisschen ein Anliegen, so zumindest für mich eine Entscheidung zu treffen, ja, ich glaube, das kann ich machen, das ist kein hohes Risiko für meinen Körper. Wenn ich ein schlechtes Gefühl gehabt hätte, weil ich mir sage, oh, da gibt es dann die Nebenwirkung und die Nebenwirkung und am Schluss hast du ein Risiko für, keine Ahnung, Niere, Leber, Milz, irgendein Organ, das dann eventuell leidet, dann hätte ich gesagt, nee, das ist es mir nicht wert, dann bleibe ich bei einer konservativen Therapie, wie die es schon gibt.
Man müsste hier wohl ein bisschen ausholen und Armins Erkrankung und seine Therapiemöglichkeiten zu erklären, um seine Motivation ganz genau zu verstehen. Aber auf einzelne Fälle oder spezifische Therapien gehen wir hier nicht ein. Das wäre unverantwortlich, weil Armin natürlich nur ein Fall von vielen ist. Aber was wir aus seiner Erfahrung lernen können, ist, dass er sich von sich aus informiert hat. Er selbst war auf der Suche nach einer neuen Therapiemöglichkeit, da er mit der, wie er sagt, konservativen Behandlungsmethode, das waren in seinem Fall Aderlässe, extrem unzufrieden war. Und da kommt ihm bestimmt zugute, dass er selbst Wissenschaftler ist und deshalb wissenschaftliche Texte lesen und verstehen kann. Und so hat er sich selbst von sich aus auf die Suche nach einer klinischen Studie gemacht, um dort teilnehmen zu können. Mit, wie er sagt, sehr überschaubarem Risiko in den potenziellen Nebenwirkungen. Die Studie, die er passend zu seiner Krankheit und seinen Lebensumständen gefunden hat, war damals schon in der sogenannten Phase 3. Und das machte für ihn, das sagt er selbst, einen entscheidenden Unterschied aus.
Ich habe ja schon gesagt, ich bin in Phase 3-Studie, da gab es schon zwei vorher. Da dachte ich mir dann auch, also da gehe ich jetzt kein nennenswertes Risiko ein. Phase 1, muss ich persönlich sagen, da müsste ich wirklich auch Leidensdruck haben, um zu sagen, ich gehe da jetzt rein. Weil vorher wurde es nur an Tieren getestet. Da weiß ich nicht, was Menschen passiert. Und das ist, da hätte ich ein bisschen Angst gehabt. Ja, das ist ja auch immer eine Abwägung, wie schlecht geht's mir, wie nötig brauche ich was. Und ich habe ja gelebt mit den Aderlässen, wenn auch nicht wirklich gut, aber ich habe damit gelebt. Und so gesehen hatte ich keinen Leidensdruck.
Also was ist denn nun genau der Unterschied zwischen Phase 1, Phase 2 und Phase 3 einer klinischen Studie? Lassen Sie uns das mal durchgehen. In Phase 1, so erklärt das Armin richtig, wird ein Medikament zum ersten Mal am Menschen getestet. Das bedeutet, Ziel ist es vor allem zu prüfen, wie sicher das Medikament ist. Und das, so erklärt es Frau Al-Ali,
das sind die Studien, wo wenige Patienten und Patientinnen eingeschlossen werden dürfen, mit ganz bestimmten Voraussetzungen, um die Sicherheit einer neuen Substanz zu prüfen. Diese Studien werden hauptsächlich angeboten für Patienten und Patientinnen, die alle Standardtherapien schon durchgelaufen haben und sonst eigentlich keine wirklichen Chancen haben auf eine effektive Therapie.
In dieser frühen Phase eines neuen Medikaments versuchen ForscherInnen vor allem zu verstehen, wie der menschliche Körper auf den neuen Wirkstoff reagiert. Ist dieser Wirkstoff sicher? Wie verarbeitet der Mensch den Wirkstoff? Wie schnell wird das Medikament aufgenommen? Wie lange bleibt es im Körper? Dabei darf man sich nicht vorstellen, dass man hier sofort eine große Menge nehmen muss. In Phase 1 wird schrittweise und unter intensiver medizinischer Überwachung dieser neue Wirkstoff verabreicht. Und das auch nur und ausschließlich an Personen, die davor ein intensives Screening durchlaufen haben und nicht durch eine der vielen Ausschlusskriterien, wie zum Beispiel Nebenerkrankungen, gefallen sind. Und die Regeln, wer an so einer Studie mitmachen darf und wie genau sie durchgeführt wird, sind sehr, sehr streng.
Alle klinischen Studien, zumindest in der EU, unterliegen dem Datenschutz und der Sicherheitsmaßnahmen der Europäischen Union. Das sind extrem strikte Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz des Menschen. Das muss man immer wissen, dass sehr, sehr viele Behörden, unter anderem regulatorische Behörden, aber auch ethische Kommissionen, alle involviert sind, um die Sicherheit eines Patienten oder Patientin zu gewährleisten. Die sind wirklich extrem strenge Vorgaben und Regularien, die alle Beteiligten von Ärzten, von dem Pharmaunternehmen unterlegen sind und uns daran messen müssen. Werden auch immer auditiert, sprich Inspektionen werden durchgeführt, um die Sicherheit von Patienten und Patientinnen zu gewährleisten. Und alles läuft anonym. Das ist auch wichtig, dass ein Patient, wenn er dann einwilligt, eigentlich nur das Zentrum, wo er gerade in Behandlung ist, weiß, wer Nummer X ist. Ansonsten ist alles anonym mit einer bestimmten Nummer.
Und noch etwas ist ganz, ganz wichtig.
Alle Rechte hat ein Patient oder Patientin. Wenn man unterschreibt, ich sage ich auch immer ganz lapidar, das ist kein Bankvertrag, das ist kein Kaufvertrag. Ich unterschreibe nur, dass ich es verstanden habe, dass ich damit einverstanden bin. Aber ich habe jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, als Patient oder Patientin das Recht zu sagen, ich möchte nicht mehr.
Man kann jederzeit, egal in welcher Studienphase sich die Studie befindet oder wie lange man daran beteiligt war, man kann wirklich jederzeit die Studie wieder verlassen, wenn man das denn möchte. Man ist niemandem verpflichtet, nur weil man einmal Ja gesagt hat. Man muss sich nicht dem Arzt oder der Ärztin gegenüber verpflichtet fühlen. Man muss niemandem etwas beweisen. Man muss nichts aushalten oder durchstehen. Man muss überhaupt gar nichts. Man darf, wenn man sich dazu entscheidet, eine Studie ohne Angabe von Gründen wieder verlassen. Und das gilt für jede Phase einer Studie. Phase 1 war ja die erste, der erste Versuch am Menschen. Ist diese Phase abgeschlossen, dann geht ein Wirkstoff in Phase 2.
Wo mehr Patienten und Patientinnen eingeschlossen werden können, wo dann die Wirksamkeit einer neuen Substanz, neuen Medikaments geprüft wird.
Und damit der Weg zu einem zugelassenen Medikament ein Stückchen weiter gegangen wird. Also in Phase 2 wird die Wirksamkeit der Substanz geprüft. Danach der Frage, wie verhält sich der Wirkstoff im menschlichen Körper, kommt die Frage, wie hilft dieser Wirkstoff denn tatsächlich gegen die Erkrankung? Wirkt er in der Art und Weise, wie das vermutet wurde? Auch hier gibt es strenge Ein- und Ausschlusskriterien, wer denn nun bei Phase 2 mitmachen darf. Und dann in Phase 3?
Und dann zuletzt, wenn das auch erfolgreich ist, kommen dann die Zulassungsstudien, die sogenannten Phase-3-Studien, das sind ganz große Studien, wo dann das neue Medikament beweisen muss, dass es besser ist und sicherer ist als der bekannte Standard.
Phase 3 sind dann schon wirklich sehr viel größer angelegte Studien. Und hier muss ein Wirkstoff oder ein Medikament nicht mehr beweisen, dass es funktioniert, sondern es muss beweisen, dass es besser funktioniert als Medikamente, die schon in Verwendung sind und von denen man dadurch auch sehr viel mehr über Langzeitfolgen weiß.
Und in der Regel, wenn es so kommt, dass es dann doch besser ist als der Standard, wird hier dieses Medikament zugelassen. Und solange das Medikament noch nicht verschreibungspflichtig ist, sprich der Patient es nicht von einem Rezept, mit einem Rezept von der Apotheke holen kann, bleiben die Patienten eigentlich immer in der Studie. Und dann ist der Übergang sehr nahtlos, weil dann kommt man aus der Studie raus und bekommt ein Rezept und wird halt als Standard mit diesem Rezept weiter behandelt.
Diese Phase 3 dauert oft mehrere Jahre. Und obwohl in dieser Studienphase mehrere tausend Personen teilnehmen, wissen die PatientInnen eigentlich nichts voneinander, weil so eine Studie ja anonym durchgeführt wird. Aber manchmal ist das auch anders. Vor allem, so kommt mir das vor, bei Personen, die mit einer seltenen Erkrankung diagnostiziert sind. Weil hier natürlich der Austausch untereinander sehr viel Wissen bündelt, das oft einzelne Ärzte und Ärztinnen gar nicht haben können. Aber, so erzählt es Frau Al-Ali, diesen Austausch gibt es bei Studien natürlich immer innerhalb der Wissenschaftscommunity. Und der wirkt sich wiederum auf die TeilnehmerInnen aus.
Ich sage immer, das Schöne an klinischen Studien, dass ich neben der Möglichkeit von ganz neuen Therapien zu profitieren, aber auch, dass nichts in einem kleinen Kämmerlein unter vier Augen geschieht, sondern dass wir irgendwo weltweit, meistens globale, internationale Studien, so eine Community sind. Das heißt, wenn eine Nebenwirkung zum Beispiel in Australien stattfindet, bekommen wir davon Kenntnis und können darüber mit den Patienten und Patientinnen sprechen.
Das bedeutet, dass man durch die Teilnahme an einer klinischen Studie einen höheren Betreuungsanteil in der medizinischen Behandlung bekommt. Das erzählt auch Peter Löffelhardt, der selbst von einer seltenen chronischen Krankheit betroffen ist und seit vielen, vielen Jahren in einem internationalen Patientennetzwerk sehr aktiv tätig ist.
Wenn du in so einen Clinical Trials hineingehst, dann wirst du auch, wie soll ich sagen, du wirst von einem Ärzteteam umgeben, das du normalerweise nie hast. Du bist also viel mehr geschützt von den Ärzten, wenn du in einem Clinical Trial mitmachst.
Aber natürlich verpflichtet man sich gleichzeitig auch, sofern man nicht aussteigt, mitzumachen. Zu Terminen zu erscheinen, an häufigeren Untersuchungen teilzunehmen und das Medikament nach Vorschrift einzunehmen. Man kann jederzeit aussteigen, ja. Aber wenn man nicht aussteigt, dann nimmt man teil. Denn sonst bringt die Studie nichts. Und mit all den möglichen Zweifeln, den Fragen und den Zwischentönen, die während so einer Teilnahme an einer Studie aufkommen können, am besten umzugehen, ist das Allerwichtigste für Frau Al-Ali Folgendes.
Ich glaube, man muss, wenn man in einer klinischen Studie teilnimmt, ein Vertrauen haben zu seinem Behandler. Ohne diese Basis anvertrauen geht es nicht.
Sie erzählt auch, dass sie im Erstgespräch, in dem es darum geht, eine Studie vorzustellen, die Bedingungen dafür zu erklären und die Erwartungen zu besprechen, dass sie nach diesem Erstgespräch ihren PatientInnen immer erst mal einige Zeit zum Überlegen gibt. Besprechen Sie das mit Ihren Angehörigen, sagt sie. Nehmen Sie sich Zeit. Diese Entscheidung soll nicht ad hoc gefällt werden, sondern man muss immer verstehen, worauf man sich einlässt, auf welche Umstände und auf welches Risiko. Warum Menschen an einer klinischen Studie teilnehmen, kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Gerade bei Menschen, die an Phase 1 und an Phase 2 Studien teilnehmen, ist es oft eine letzte Hoffnung, etwas Neues auszuprobieren, wenn man sonst schon alles durch hat. Für Phase 3 wird es aber sehr viel differenzierter. Bei Armin, das hatten wir schon gehört, war es die Unzufriedenheit mit der gängigen Behandlungsmethode und seine eigene Einschätzung, durch die Studie kein größeres Risiko zu erwarten. Aber es gibt ja noch einen anderen Grund. Und mir kommt vor, dass der vor allem dann größer wird, wenn man von einer seltenen Erkrankung betroffen ist. Den versucht vor allem Peter Löffelhardt groß zu machen. Er lebt seit vielen Jahren mit MPN, einer seltenen Erkrankung, und hat so am eigenen Leib mitbekommen, wie ÄrztInnen zuerst überhaupt gar nichts über diese Erkrankung wussten, dann aber im Laufe der Zeit die Forschung an neuen Behandlungsmethoden begonnen hat. Und deshalb setzt er sich als Patientenvertreter auch so stark für die Wissenschaft und klinische Studien ein, weil er sieht, dass er damit etwas mitbewirken kann. Zum Beispiel durch Daten, die er selbst im Patientennetzwerk gesammelt und öffentlich gemacht hat.
Ich weiß von zwei Firmen, mit denen ich ständig zusammenarbeite, basiert auf den Daten, die wir ihnen gegeben haben, haben sie ihre Clinical Trials geändert. Sie haben sie angepasst an die effektiven Tatsachen, die sie gar nicht kannten.
Wie, was zum Beispiel?
Das geht es geht meistens um die Symptome zum Beispiel, also was für Symptome, dass wir haben, die Probleme der Müdigkeit, die Probleme des Pruritis und so weiter. Wir können ja als Patientenorganisationen gehen wir meistens nicht in die analytischen Daten. Ja, das ist etwas für die Ärzte, da können wir nicht mitspielen. Aber alles andere, was Quality of Life betrifft, da können wir es machen. Und dann übernehmen eben diese Pharmafirmen die Daten, die sie von uns haben, und versuchen, ihre Versuche dementsprechend zu machen.
Das ist natürlich eine eher außergewöhnliche Situation. Aber ich glaube, sie zeigt auch, dass man selbst als Patientin und als Patient mitwirken kann. Dass man die eigene Situation miterklären und so die Forschung mitverändern kann. Denn neue Medikamente, neue Therapien, die gibt es nur, wenn sich Menschen dazu bereit erklären, an Studien mitzuwirken.
Für mich ist es auch ein wichtiger Aspekt, dass Menschen daran teilnehmen und man am Ende genug rekrutiert hatte und dass es nicht daran scheitert, dass man zu wenig Menschen dabei hatte, dass die Studie zumindest eine Aussage hat.
Wobei, und damit würde ich gerne enden, die Hauptmotivation immer im eigenen Wohlbefinden liegen muss.
Nachdem ich gemerkt habe, boah, mir geht's besser, sehe ich natürlich den Rieseneffekt für mich. Wäre der nicht da gewesen, wäre ich wahrscheinlich, oder schwächer gewesen, wäre ich wahrscheinlich auch dabei geblieben nach dem Motto, mal sehen, was kommt und vielleicht hilft es ja auch der Erkenntnis, dem Erkenntnisgewinn.
Ich glaube, in dem Moment, wenn sich ein Mensch, der mit einer schweren Erkrankung belastet ist, sich für eine klinische Studie entscheidet, sollte er oder sie das im ersten Schritt und als Wichtigste für sich auch tun. Immer dann ja anderen helfen, klar, aber es soll die Prioritäten richtig gesetzt werden, dass es in diesem Moment nicht um irgendeine hypothetische Personen, die man nicht kennt, geht, um der Zukunft, wo wir auch nicht wissen, wie es geht, sondern wirklich um sich selbst. Weil ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Und dass ich dann dem Patienten sage, ja, sie helfen dann eventuell anderen, aus meiner Sicht ist nicht so die richtige Herangehensweise.
Wenn Sie sich nun für eine klinische Studie interessieren oder dafür interessieren, ob es für Ihren spezifischen Fall gerade eine aktuelle klinische Studie gibt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens, fragen Sie Ihren behandelnden Arzt oder Ihre behandelnde Ärztin. Zweitens, informieren Sie sich in Patientengruppen. Fragen Sie dort mal nach, in einem Forum oder bei einem Treffen. Und drittens, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch noch eine Website empfehlen, die mir wiederum Armin empfohlen hat. Denn er nutzt sie, um für andere PatientInnen in seiner Patientengruppe zu suchen, ob es eine klinische Studie in ihrer Umgebung gibt. Die Website heißt clinicaltrials.gov. Es ist eine englische Website und dort kann man auf Englisch die Erkrankung, den Wirkstoff und einen geografischen Ort eingeben, um dann herauszufinden, ob in der eigenen Umgebung eine Studie durchgeführt wird. Wir stellen jedenfalls den Link in die Shownotes. Ja, und damit bleibt mir nur noch eines zu sagen. Wenn Sie diesen Podcast hilfreich finden, dann empfehlen Sie ihn doch bitte weiter. Schicken Sie diese oder eine andere Episode an eine Person, die das auch interessieren könnte. Oder bewerten Sie diesen Podcast in Ihrer Podcast-App mit 5 Sternen. Damit sage ich Tschüss und bis bald bei Ab jetzt ist alles anders.